Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer.
Heute geht es um Musik in Queer as Berlin, genau um einen der angesagtesten Musiker der Zeit. Und er stammt auch noch aus Berlin. Ihr habt sicher schon mal einen seiner Songs gehört. Lee Ning ist heute zu Gast in Berlin. Hallo Lee,
grüß dich. Hallo, schön hier zu sein.
Ich habe in Vorbereitung zu dem Gespräch jede Menge Artikel gelesen. Da war ich so erstaunt, ich war erstaunt, wie viel über dich schon erschienen ist. Also es ist ja alles unglaublich positiv und sich überschlagend. Ich fand auch eine Schlagzeile oder eine Überschrift schön. Lee Ning ist radikal bezaubernd, stand im Tagesspiegel. Das fand ich irgendwie sehr schön. Das bist du natürlich. Oh. Aber ich wollte dich mal fragen, so wie gehst du jetzt so um mit diesem... Na, ich will nicht gerade sagen, plötzlich ein Erfolg, aber du bist ja jetzt gerade so angesagt. Also wie kommt denn das für dich jetzt gerade so rüber?
Ich glaube, von außen wirkt es immer sehr viel größer, als es eigentlich ist. Also für mich fühlt sich das jetzt nicht an wie ein riesiger, crazy Aufruhr, sondern ich habe das Gefühl, langsam endlich Gespräche führen zu können, die ich immer führen wollte. Und vor allen Dingen so in Interviewsituationen und so sitzen mir Leute gegenüber, die sich richtig vorbereitet haben, die teilweise
und früher war es jetzt eher so aus der Hüfte geschossen,
ja,
so, oder?
Genau. Es war ein bisschen
hey, wer bist du?
Ja, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber hier sind ein paar Fragen.
Was ja an sich auch schon ein bisschen unhöflich ist eigentlich so.
Ja, genau. Und das ist ganz, okay. Ich genieße es, dass es auf jeden Fall sich ein bisschen verändert hat und die Leute ein bisschen mehr wissen, wer ich eigentlich bin.
Trotzdem muss man aber sagen, es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die dich noch nicht kennen und deswegen hören wir mal rein. Ich finde ja das Tollste an deiner Musik, also gut, ich finde sie sowieso schön, aber ist ja deine Stimme. Aber wie gesagt, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, hören wir mal rein in deinen Song Utopia.
No Hollywood. Oh Hollywood. It hurts so good to live. I'm down on my knees, begging you please.
Ja, das führt mich irgendwie so dazu, wie bist denn du eigentlich zu deiner Stimme gekommen? Also ist die sehr, also hast du ganz viel gemacht, ausgebildet so? Oder warst du jetzt von der Natur schon so damit gesegnet? Oder wie war denn das?
Ich wünschte, ich könnte das sagen. Ich habe zumindest nicht mit Leuten trainiert. Ich habe bestimmt mich selber auch trainiert. Ich glaube, so mein Interesse für Stimme hat angefangen, als ich so Teenager wurde. Und ich mag total gerne, ich mochte damals total Künstler wie Anthony and the Johnsons, Woodkid, war damals total neu auch noch. Und was mich interessiert hat, war, dass da so eine tiefe Melancholie mitschwang. Dankeschön. mitschwang. Und vor allen Dingen, und das bei Woodkid, hat mir ganz lange eine tiefe Popstimme gefehlt. Also die meisten Popsänger singen halt extrem hoch und das ist das.
Ich wollte gerade sagen, weil Woodkid ist ja eine ganz andere Stimme, als du jetzt hast, ne?
So, genau, aber halt so diese Tiefen und diese Präsenz in der Tiefe. Und ich glaube, da habe ich mich auf jeden Fall darauf konzentriert, so ein bisschen selber auch tiefer zu gehen. Von Anoni jetzt, damals Anthony and the Johnsons.
Hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen erinnert an Anoni. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Kompliment oder Beleidigung für dich
Nö,
ist.
Totale Beleidigung. Nein, totales
Kompliment. Also so diese Stimmlage, die auch so ein bisschen changiert. So, ne? Irgendwie so. Ist eigentlich so dieses, also dieses Changieren im Sinne von, dass es ja so ein bisschen so mit den Erwartungen spielt, so männlich, weiblich oder so. Ist dir das auch wichtig oder hat sich das jetzt einfach so entwickelt?
Nö, ich glaube, es ist mir nicht wichtig. Ich glaube, das ist einfach, wenn wir von so einer Minorität sprechen, dann sprechen wir von einem Spektrum und dieses Spektrum ist für mich einfach super irrelevant. Und was mich interessiert oder das, was leider oft von außen passiert, ist, dass dieses Spektrum eingeteilt wird in Emotionen, dass bestimmte Emotionen mehr auf die eine Seite geschoben werden und die anderen Emotionen mehr auf die andere Seite geschoben werden. Und für mich gibt es das nicht. Ich erfahre alle Emotionen und die passieren auch gleichzeitig.
Also du meinst die Emotionen, die durch die Musik erzeugt werden? Oder?
Genau, und die erzählt werden. Und es gibt natürlich total, es gibt so ganz komische, dumme Ideen, Vorstellungen davon, was jetzt männlich ist und was weiblich ist. Und das auch eben in Bezug auf Emotionen. Und das möchte ich halt nicht übernehmen. Deswegen möchte ich diese Zerbrechlichkeit in der Stimme mitnehmen. Und ich möchte diese Liebe und Liebevolle mitnehmen und Hoffnung. Und gleichzeitig aber auch eine Stärke und was Sexuelles und was Starke. So, ja.
Genau. Ja, also ich glaube, das gelingt dir auch ganz gut. Ich habe gelesen, dass du früher, also ich weiß nicht genau, welches Alter das jetzt war, aber dass du früher ja Rockstar werden wolltest oder dass du irgendwie Rockmusik irgendwie auch toll fandst oder so. Oder nee, stimmt nicht? Nee.
Ich liebe diese ganzen Gerüchte. Nee, ich wollte nie Rockstar werden. Es stand auch irgendwo, ich glaube, es stand irgendwo, dass ich dass Prince mein großes Vorbild ist. Das stimmt alles nicht. Ich wollte Storyboard-Zeichner werden. Ich hatte gar keine Idee von Musik. Ich wollte gar nicht Musik machen.
Okay. Ja. Aber es hat ja mit Prince eigentlich nichts zu tun. War der Storyboard-Zeichner? Nee, das ist ja eine Quatsch.
Nein, nee. Das stand in einem Artikel, dass ich Prince liebe, dass es mein Vorbild ist, was ja auch Musik auch ist.
Okay, aber dann die andere Frage, hast du denn Vorbilder? Also wo du sagst, okay, also ich meine, du hast ja schon ein paar erwähnt jetzt irgendwie auch so, was jetzt irgendwie deine Stimme jetzt so angeht, aber hast du denn noch Vorbilder, wo du sagst, okay, die fandst du früher toll oder findest du immer noch toll?
Ich glaube, das sind für mich weniger Vorbilder, sondern mehr so Wegbegleiter. Ich mag Patrick Watson total gerne und merke auch so, jetzt zum Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen so einen sehr emotionalen, tragischen Vorfall in meinem engen Kreis und habe dann ganz viel Patrick Watson wieder gehört.
Das sagt mir gar nicht, ehrlich gesagt, was macht Patrick Watson? Ist
ein kanadischer Musiker.
Okay.
Ganz großartig, check den auf jeden Fall aus. Und genau, der gibt mir so ein Haus, so ein Home-Gefühl, so ein total warmes Zuhause-Gefühl.
Okay. Was ja auch interessant ist, weil du gesagt hast, wie das ja immer so Beschreibungen ja immer überall auftauchen. Ich habe dann irgendwie bei dir gelesen, okay, es ist jetzt irgendwie Elektro, Pop, Soul. Naja gut, das ist immer so ein bisschen, wie man die Musik verkaufen will oder so. Wie würdest du denn deine Musik beschreiben? Oder anders gefragt, kannst du denn irgendwie diese drei Begriffe dich da wiederfinden? Oder findest du das jetzt auch zu schubladenartig? Oder?
Nee. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall immer Pop sagen, weil ich mich auf jeden Fall an diesem Schema orientiere und ich finde es spannend, ich mag total an Pop, dass es eben versucht, eine klare Struktur darzustellen, um die Texte und die Themen, die verarbeitet werden, einem größeren Publikum zugänglich zu machen und auch emotional das zugänglich zu machen, also die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Das finde ich total toll, deswegen mag ich auch Pop und ich sehe mich auf jeden Fall auch im Pop-Bereich und natürlich habe ich Einflüsse aus Neo-Soul. Es sind natürlich elektrische Einflüsse dabei. Ich höre extrem viel Rap. Ich höre extrem viel Rap und ich höre extrem viel Klassik. Und ich finde, das ist beides so, das influenzt mich auf so eine tieferen
Interessante Ebene. Kombination. Okay. Und Rap, wäre das für dich auch interessant, selber zu machen oder nicht so? Oder?
Nö, also ich bin kein Rapper. Ich habe nicht die History of a Rapper. Aber ich mag, auf jeden Fall, natürlich mag ich, interessiert mich schnellerer Sprechgesang und mit meiner Stimme anders umzugehen und anders rhythmisch umzugehen. Aber ich bin jetzt keine Rap-Tradition.
Ich finde ja immer so ein bisschen, aber da muss man jetzt auch aufpassen, dass man jetzt niemanden beleidigt oder so. Ich finde immer beim Rap manchmal, also was mich so manchmal so ein bisschen daran stört, ist so, mir ist es manchmal zu unmelodisch. Weißt du, was ich meine? Manchmal, also mir ist das manchmal einfach zu viel Sprechgesang, so, weißt du so?
Für mich gar nicht.
Echt, ja, das wäre jetzt meine Frage, so, genau.
Nee. Aber es kommt natürlich auch. Nicki Minaj ist jetzt wieder in ihrer neuen Era, wo sie total auf Rap geht, also so richtig gar keine Melodien mehr drin hat. Und das finde ich mega geil, liebe ich.
Okay.
Ja.
Eine Info, die mir noch fehlt, das wollte ich dich mal fragen, und zwar, wer schreibt denn deine Songs? Machst du die selber oder also Lyrics und Musik, wer schreibt die? Oder?
Fehlt die Information?
Ja, die fehlt mir noch, die habe ich jetzt irgendwie nicht gefunden.
Wenn ich Shirin David quoten darf, do your research. Nein. Ich schreibe meine Songs selber, aber ich schreibe meine Songs in Kollaboration. Tonight zum Beispiel habe ich selber geschrieben, alleine. Aber ich arbeite immer mit Musikern zusammen oder Produzenten. Also so die Musik kreieren wir zusammen. Die Texte schreibe ich entweder selber oder in Kollaboration mit Writern. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel für das Album für Utopia bin ich auch nach London gegangen, weil es mir wichtig war, die Songs mit Personen mit ähnlichen Geschichten zu schreiben, also mit queeren Personen, schwarzen Personen. Und das ist einfach leichter in London, weil da das ist schon viel etablierter. Und genau, ich liebe Kollaboration. Ich finde es total schön, weil das einfach mehr Perspektiven erlaubt. Gerade wenn ich eine Idee habe für ein Topic, für eine Geschichte, dann haben die anderen Personen natürlich nochmal andere Bilder im Kopf und andere Vorstellungen davon, was es eigentlich bedeutet, auch emotional.
Das wollte ich dir fragen, weil das sind ja, glaube ich, so richtige, also ich meine, gut, in Berlin sind auch Profis natürlich, aber in London ist es ja dann irgendwie auch nochmal vielleicht so Leute nochmal zu einem anderen Hintergrund, mit so einem anderen Erfahrungsschatz so. Wie war denn das für dich da in London zu arbeiten? Ist nochmal so eine andere, bisschen andere Liga, könnte ich mir vorstellen, so, oder? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, es gibt eine andere Offenheit in der Industrie, neue Sachen auszuprobieren. Und es gibt auch so einen Hunger der Personen. Und ich habe mit Leuten gearbeitet, die haben in den 90ern angefangen und auch sehr große Projekte direkt gemacht. Und die haben natürlich eine andere Erwartungshaltung daran, was neue Musik eigentlich bedeuten kann. Und das hat mich total gepusht und es hat mich total gezogen. Also ich habe super viel gelernt.
Also so neue Horizonte zu eröffnen, meinst du jetzt so?
Genau,
so
quasi? Ja. Wo können wir eigentlich hingehen? Was können wir eigentlich erzählen? Okay. Und wie können wir die Mittel, die wir haben, benutzen, um das zu unterstützen? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, nach diesem Prozess des Albums, was ich halt so sehr stark in Kollaboration gemacht habe, in Zusammenarbeit mit einem Team in London, dass ich dann mich erstmal wieder befreien musste und dann erstmal angefangen habe, nur mit einer einzelnen Person zu schreiben und die ganzen Texte selber zu schreiben. So.
Weil es jetzt einfacher ist, das zu entwickeln, meinst du jetzt so? Nur mit einer Person so? Oder?
Nee, weil ich davor, also ich habe super viel gelernt, ich habe super viel aufgenommen und jetzt brauchte ich gerade erstmal wieder einen Moment, wo ich meine eigene Stimme und meine eigene Sprache nochmal wieder neu finden musste. Was ja immer wieder einfach passiert. Also so, ich verändere mich ja, mein Alltag verändert sich, mein Umfeld.
Klar, ich meine, man entwickelt sich ja auch künstlerisch, logischerweise.
Im besten Fall.
Das führt gleich zu einer nächsten spannenden Frage. Und zwar, was natürlich auch irgendwie in ganz vielen Artikeln erwähnt wird, ist, dass du ganz viele Sachen machst. Also Tänzer, Model, Modedesigner, Kurzfilmmacher, habe ich auch gelesen. So, ist das jetzt für dich so, führt das alles so einmal zusammen? Oder würdest du sagen, okay, das sind nochmal andere Bereiche, die man mit der Musik jetzt gar nicht vergleichen kann? Oder es ist ja so dieses, Bild, so das mega creative.
Das wird so gerne verkauft. Vieles davon stimmt überhaupt nicht. Ich bin kein Fotograf, ich bin kein Modedesigner.
Der Fotograf habe ich nicht gesagt.
Nee, genau, aber das steht auch in Artikeln
drin. Okay.
Ich bin kein Modedesigner. Ich finde es ist
interessant,
find
wie das entsteht. So,
ich weiß auch nicht, wie das entsteht.
Okay, na gut, ich habe es auch wieder reproduziert, aber deswegen frage ich dich ja. Genau.
Genau, nee, das stimmt. Ich mache viele Dinge, weil mich viele Dinge interessieren und ich finde auch vieles so in dieses Künstler-Dasein so reinfüttert. Und das macht auch Spaß, also für mich ist es auch wichtig. Aber manchmal kommt es zusammen. Ich glaube, gerade wenn es so um mein Album geht oder so, dann weiß ich, okay, ich mache ein Artwork, möchte die und die Geschichte erzählen visuell, ich möchte die aber auch einfach auf vielen Ebenen erzählen. Ich arbeite super eng mit meinem besten Freund zusammen, Don Aretino, der ist Modedesigner in Berlin und entwirft alle meine Outfits. Und zum Beispiel für die Tour oder für das Konzert in Berlin war es klar, mein Album ist inspiriert von Wasser zum Beispiel. Und er hat 3 Outfits designt, die ich dann im Laufe des Abends getragen habe, die auch eine Geschichte von Wasser erzählen. Also von einem Handtuch-Look im ersten zu einem Wet-Dress als zweiten Look zu dann so einem Mantel als letzten Look.
Cool, okay. Ja.
Das ist immer schon auch kohärent und mir ist es wichtig, weil ich will eine ganze Geschichte erzählen und nicht nur mit einem Aspekt. Gleichzeitig mag ich es, dass die auch unter voneinander getrennt sind. Also zum Beispiel jetzt gerade bin ich in einem Schauspielprojekt, wo ich als Schauspieler engagiert bin und es hat gar nichts zu tun mit meiner Musik. Und es gibt mir total viel, weil ich nochmal neu einmal Angst hatte vor dem Projekt und total aufgeregt war.
Also wo du selbst auch Schauspielerst quasi.
Genau,
also,
ja. Okay. Ich bin da in der Rolle. Und ich liebe es, neue Sachen in was Neues reinzugehen und total Schiss davor zu haben. Weil ich weiß, okay, ich muss das jetzt machen und ich werde wahnsinnig viel lernen.
Und hast du das Gefühl, weil ich meine, ich wollte sowieso nicht Schauspieler werden, aber ich habe, also so die wenigen Versuche, die ich mal hatte, habe ich dann gemerkt, so okay, das ist jetzt nichts für mich, weil mich das irgendwie überfordert, so also in so eine fremde Figur reinzuschlüpfen. Und hast du das Gefühl, so das könnte was für dich sein?
Oh, voll, ja.
Echt,
das
ja?
Das wusste ich immer schon.
Ja. Echt, ja? Okay.
Ich liebe das. Ich finde das total toll. Aber
ja gut, aber es ist ja ein bisschen als Musiker auf der Bühne ja auch so ein bisschen so eine Rolle, die man spielt. So,
ich glaube nicht für alle. Also das ist auch so ein Mythos über Musiker und das ist auch wichtig. Ich glaube, das muss mehr nach außen getragen werden, dass voll viele Musiker eben nicht eine Bühnenpersona haben, sondern sie selbst auf der Bühne sind und es deswegen auch echt schwer ist für die dann manchmal mit so Kritik umzugehen und so. Aber für mich ist es auf jeden Fall so. Also ich habe auf jeden Fall eine Bühnenpersona. Ich liebe das. Ich liebe es, in verschiedene Charaktere reinzugehen, auch pro Song. Also so für mich ist so ein Song. Ich habe ja gerade keinen Breakup hinter mir und trotzdem singe ich manchmal so Breakup-Songs und bin dann so, okay, jetzt bin ich gerade die Person, die gerade verlassen wurde.
Ja gut, aber das, naja, okay, das gehört ja auch ein bisschen dazu, die spielende Emotionen klingt jetzt so negativ, aber so dieses, dass man halt in dem Moment da auch drin ist, in dem, ne, also.
Ich könnte es halt, technisch könnte ich es auch ohne Emotionen machen.
Ja gut, aber
die
dann
Töne treffen werde ich trotzdem.
Ja gut, aber das wäre wahrscheinlich nicht so schön dann. Genau. Ne, so. Ja. Aber sag mal, und dieses Schauspielprojekt ist jetzt erstmal so ein ja für dich so ein Test oder hat das jetzt auch was?
Nö.
So?
Ich habe ja auch vorher schon geschauspielert.
Und ist das was wird es werden? Wird das ein Film oder was wird es oder?
Es wird eine Serie.
Eine Serie, okay. Mhm. Interesting. Ja, aber lass uns mal eine Sekunde mal bei dem Thema bleiben, so andere Kurzbereiche. Also du hast ja gesagt, du hast ja Storyboard, also hast du das eigentlich gelernt auch als Ausbildung?
Nein,
so?
Das war der Plan.
Das war der Plan,
ich wollte das immer machen. Ich habe in der Schulzeit, ich habe super früh gewusst, was ich machen wollte. In der Schule habe ich schon angefangen, so Praktika zu machen etc. Und mein naiver Plan war immer, ich beende meine Schule, mein Abitur und studiere dann an der UdK und habe mich dann mit 17 nur an der UdK beworben, weißt du, weil natürlich wäre ich da angenommen und bin dann in der letzten Runde rausgeflogen.
Ja, das ist ja leider irgendwie ein Schicksal, was doch viele trifft.
Das war sehr traumatisch und gleichzeitig wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, weil ich dann plötzlich so von Kopf gestoßen wurde und so da saß und dachte, okay, was mache ich denn jetzt?
Ja, ja.
Das war mein Plan.
Und du bist ja in so einer großen WG groß geworden, ne? Wie in Prenzlauer Berg. Ja. Hat das denn so deine künstlerische Laufbahn auch beeinflusst, im Sinne von, dass du da jetzt irgendwie so Leute kennengelernt hast, die dich da ja beeinflusst oder vielleicht sogar gefördert haben oder so?
Ja,
oder?
Auf jeden Fall. Total. Also es waren jetzt super viele kreative Personen in dem Haus. Ich habe eine Freundin, die, damals war ich 2, sie ist mit 20, 21, glaube ich, eingezogen und wir hatten sofort irgendwie eine Verbindung und sie hat mich als Kind schon so als Person wahrgenommen und akzeptiert und sie ist Tänzerin und unsere Freundschaft hat sich ewig entwickelt und als ich mit 18 ausgezogen bin, bin ich erst mit ihr zusammengezogen.
Okay.
Und damals war sie dann ja schon anders erwachsen, mit Kind und das war, also wir haben total, uns verbindet total was Schönes. Und sie war jetzt auch auf der Tour in Heidelberg auf dem Konzert und es war so toll, sie jetzt im Publikum zu haben und andersrum, weil früher habe ich sie halt immer gesehen und ihre Stücke und natürlich habe ich super viel von ihr gelernt, von Bühnenpräsenz zu Ausstrahlung zu auch so, wie entwickle ich Material, was ist eigentlich möglich und so. Na klar.
Und es war jetzt aber keine Künstler-WG in Anführungszeichen.
Nein, es gab ganz viele unterschiedliche Personen.
Okay.
Also auch WissenschaftlerInnen, TheoretikerInnen, alles. Handwerker, Handarbeiter.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann irgendwie mit so vielen Leuten aufwächst, dass man dann irgendwie auch so einen ganz guten Blick auch so bekommt, so auf andere, ja, wie soll man sagen, so andere Möglichkeiten, andere Lebensläufe. Also als wenn man jetzt nur mit Vater und Mutter oder so.
Voll, total. Und dann hat mich meine Mutter auf so eine Diplomatenschule geschickt und dann habe ich auch noch mal diesen...
Bei einer Diplomatenschule, okay. Mhm. Was hatte sie denn mit dir vor?
Also so eine Schule, wo halt so ganz viele Diplomatenkinder so waren. Mhm. Und da habe ich das nochmal mitbekommen.
Okay. Und wie war das? War das jetzt nicht so nice? Oder?
Ich sage mal, das ist so ein traumatisches Erlebnis gewesen, weil es das auch war. Aber gleichzeitig hatte ich auch echt schöne Zeiten. Ich muss das ein bisschen mehr betonen auch.
Na gut, ich meine, nur weil sie Diplomatenkinder sind, heißt ja nicht unbedingt, dass sie jetzt unnett sind oder so. Nicht zwangsläufig, oder?
Nein,
oder?
Es gibt total tolle. einen Typen, mit dem ich auf die Schule gegangen bin, will ich jetzt auch mal besuchen. Anyways, total irrelevant. Aber da habe ich natürlich voll viel gelernt. Und das ist nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Und halt ganz viele diese Vater-Mutter-Kind-Geschichten mit einem Geschwisterkind oder so. Ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist bestimmt so eine Welt, die ist so privilegiert, ne? So, die ist so privileged, oder? So,
voll
so.
Und auch nicht reflektiert privilegiert.
Okay. Mhm. Ist ja sicherlich auch nochmal ein Thema. Ja. Noch eine Frage, und zwar, du hast ja erzählt, gerade eine Tour zu Ende gemacht durch Deutschland. Glaube ich nur durch Deutschland. Mhm. Also glaube, das letzte war ja auch in Berlin. Erzähl mal, wie war das jetzt für dich?
Also, die Tour war ein Traum. Die Tour war so schön, es war unsere erste Tour und wir hatten natürlich total viele Komplikationen auch, und zwar auch im Vorfeld, nochmal am Tag davor gab es nochmal so richtig Stress und 1000 Meetings und so, aber dann sind wir losgefahren und ich hatte so eine schöne Crew dabei, also eine Gruppe von Personen, die einfach alle so liebevoll und stark und so gut in ihrem Job sind. Und zum Beispiel auch meine Lichttechnikerin ist Mutter und wir haben eine Babysitterin mitgehabt und mir war es total, sie macht einfach das beste Licht und mir war es total wichtig, dass sie dabei ist. Und so zu merken, okay, Dinge sind möglich, und wie viele Leute bei sowas abschrecken und sagen, okay, es ist zu teuer, wir machen das nicht, es ist zu umständlich oder was auch immer wir wollen. Das ist so ein Quatsch, man kann so viel machen und so viel verändern, nur weil wir nicht daran gewöhnt sind, dass es so funktioniert, heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Und ich glaube, sowas auch viel klarer in so Förderanträgen und so anzugeben und so einfach, dass wir die Strukturen öffnen für einfach Leute, die wahnsinnig gut in ihrem Job sind und aus verschiedensten Gründen nicht in den Strukturen bis jetzt repräsentiert sind. Super wichtig, und es hat so viel Spaß gemacht und die Leute checken das. Die Leute, die zu den Konzerten kommen, die kommen mit so viel Liebe, mit so viel Aufmerksamkeit, mit so viel, das ist so schön, dass ich merke so richtig, die Leute haben richtig Lust zu hoffen auch.
Okay. Und gut, das hast du jetzt ja beschrieben, aber ist das eigentlich auch so ein bisschen, also auch so aufregend? Also sag mal, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt zum ersten Mal so live präsentiert, dass man vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht gerade sagen, Angst hat für eine Reaktion, meine ich jetzt nicht, aber so, das ist ja schon so wie so eine Art Test ist, okay, wie läuft denn das jetzt? Kommt das jetzt irgendwie an oder so?
Nee, gar nicht. Ich meine, wir haben ja schon viel gespielt auch. Es war jetzt nur die erste Tour. Und ich habe keine Angst gehabt, weil das meine eigene Tour war. Und es hat sich so gut angefühlt, weil es war meine Bühne und auch die Person, die ich mitgenommen habe, um die Show zu eröffnen, Lucy Clearwater, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus L.A. Und wir hatten einfach, es war wunderschön. Ich habe es geliebt, da zu sein. Und mir ist es nicht so wichtig. In Berlin haben wir dann vor 900 Leuten gespielt.
Okay.
Was schön ist und was toll ist. Und ich liebe so einen Raum und ich habe das Gefühl, ich kann noch mal mehr.
Ist ja auch eigentlich, ich finde es ja auch für so kleine Konzerte viel schöner, weil dieses
I don't mind. Ich finde, beides hat die Berechtigung. Und ja, wenn das nicht ausverkauft ist und nur 100 Leute da sind, freue ich mich so wahnsinnig doll über die 100 Leute, die da sind, weil wir was teilen können in dem Moment. Und wenn wir irgendwie vom Brandenburger Tor vor 2, 3, 4.000 Leuten spielen, dann ist es anders anonymer und macht aber trotzdem auch Spaß, weil ich dann nochmal mehr mit meiner Band spielen kann und eine größere Bühne zur Verfügung habe.
Die Energie ist auch eine andere dann, ne? Wenn mit mehr Leuten.
Genau, also ich glaube, es ist einfach so super unterschiedlich. Deswegen hatte ich keine Angst, ich habe mich nur einfach sehr gefreut, das endlich machen zu können.
Ja, toll. Ich meine, das ist ja dann irgendwie auch sehr vielversprechend für die nächsten Tourneen, also die du dann irgendwie machst oder so. Ja. Ist denn da was geplant eigentlich in der Hinsicht, dass du nochmal irgendwie jetzt, oder ist jetzt erstmal das abgeschlossen?
Album ist abgeschlossen. Jetzt kommt vielleicht was Neues. Es ist auf jeden Fall was geschrieben.
Okay.
Und dann werden wir mal sehen. Ich meine, es ist jetzt Festivalsaison. Ich bin jetzt auf ein paar Festivals.
Verstehe, okay. Genau. Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln. Und zwar, ich frage ja meine Gäste auch immer ganz gerne so nach ihrer Beziehung oder zu der queeren Szene, weil das ja schon auch, denke ich mir, also vielleicht auch für dich auch wichtig ist, da irgendwie so ein Draht hinzuhaben. Ganz allgemein gefragt, wie ist denn deine Beziehung so zur queeren Szene? Ist das so, bist du da gut vernetzt oder würdest du das jetzt gar nicht so definieren oder wie ist denn das bei dir?
Ich glaube, andere Personen würden sagen, ich bin sehr gut vernetzt in der queeren Szene. Für mich, ich habe einfach wahnsinnig viele gute Freundinnen und they happen to be queer. Mm. Und das ist nicht zufällig, weil wir natürlich anders aufeinander zugehen können, anderes Verständnis füreinander haben und ich mich sehr viel sicherer fühle mit queeren Personen. Aber für mich ist Queerness zum Beispiel auch ein Begriff, ich nutze den, weil der sehr fluide sein kann und für mich auch bedeutet, Personen, die zum Beispiel sich als cis-hetero sehen und definieren und trotzdem ein Interesse daran haben, als Gemeinschaft mit allen unterschiedlichen Erfahrungen und Diskriminierungserfahrungen zusammenzukommen und einander offen entgegenzutreten und respektvoll entgegenzutreten. Das sind für mich auch Personen, die für mich persönlich in den queeren Raum gehören. Also so meine Allies sind für mich auch queer. Ich weiß, das ist jetzt sehr subjektiv, aber deswegen ist für mich, glaube ich, diese queere Szene, sobald es eine Szene ist, ist es wichtig, weil wir uns unterstützen und weil wir uns vernetzen und weil wir uns Netzwerk haben und updaten. Aber gleichzeitig möchte ich da auch raus, weil für mich der Austausch mit allen wichtig ist.
So. Mhm. Ja, es ist ziemlich ganz, ganz schön beantwortet, weil ich mich manchmal so frage, oder beziehungsweise ich frage es dann auch Gäste, die hier sind, dann so, dass es ja manchmal auch, also es klingt jetzt nur negativ so, aber manchmal hat es ja auch so ein bisschen was Abschirmendes, also dass man sich sozusagen also nicht so öffnet, sondern dass man halt sagt, okay, also das ist jetzt unser Garten so, ne? Und wir lassen da keinen rein. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade, weil ich dann mal denke, ist ja nicht unbedingt Sinn der Sache so unbedingt.
Und dann muss man halt anfangen, sich wirklich viel auch selbst zu reflektieren, weil zum Beispiel in Berlin ist eine sehr weiße Stadt und die queere Szene hat totale Rassismusprobleme, die queere Szene hat totale Sexismusprobleme gegenüber auch, also hat Probleme mit Transfeindlichkeit etc. oder Personen, die sich als non-binary verstehen, und das ist wichtig, das zu adressieren, weil dann sind wir nicht queer, dann ist es eine weiße Gay-Community und nicht eine queere Community. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil wir da einfach noch voll viel schaffen müssen und machen müssen. Und es passiert auch, ich sehe da total viel, was passiert. Aber trotzdem, genau, also ich habe Freundschaften mit sehr, sehr vielen verschiedenen queeren Personen.
Okay, und hast du denn, weil ich meine, gut, es gibt ja also dann auch so hässliche Geschichten, die man manchmal so liest oder hört, wo dann Leute auf irgendeiner Kontaktanzeige, hey, no Asians, was ja an sich schon völlig racist ist, so. Aber hast du das auch irgendwo mal erlebt, so Diskriminierungserfahrung?
Oh, natürlich. Ja. Oh mein Gott, gerade wenn es so um Gay-Dating geht, 100%. Ich meine, Grindr, ich bin auf Grindr.
Hallo.
Ich bin auf Grindr. Ich mag Grindr und trotzdem ist Grindr so echt, der Umgang, wie Leute mit Grindr umgehen, ist einfach wahnsinnig ekelhaft. Es gibt so eine Idee von so einem Idealtyp, wie man aussehen muss, was attraktiv wahrgenommen wird. Und das ist einfach, da fallen so viele Leute durch das Sieb und das ist so hässlich und ich mag das, ich finde es ganz, ganz schlimm und ich gehöre zu Leuten, die auch als attraktiv wahrgenommen werden, so. Ich passe so in dieses Normding, aber das finde ich auch nicht schön, weil ich genau weiß, ihr seht, ihr habt gerade diese Idee, mit mir fühlt ihr euch gut, weil ich so ein bisschen, weil es leicht ist und weil ihr keinen Aufwand betreiben müsst und gleichzeitig werden da total viele Dinge vergessen. Zum Beispiel, natürlich entsteht auch total viel so Rassismus gegenüber Personen wie mir, die schwarz sind oder so, dass immer angenommen wird, dass ich zum Beispiel einen fucking Power Top mit einem Riesenschwanz bin. So.
Klischee lass nach, ja. So.
Genau. Und I mean, I might be. You never know.
Aber not necessarily. Okay, aber das ist irgendwie auch im Grunde, ja, so ein ich finde ja auch immer so der, weil du sagst, der Umgang auch, also ich meine, es ist ja im Grunde auch so ein bisschen so dieses Ding, was ja auch auf andere Bereiche zutrifft. Ich glaube, dass man sich ja dann irgendwie im Netz ja auch unfassbarerweise Dinge traut, die man sich irgendwie so eye to eye nicht trauen würde. Halt,
ich frage mich, warum, also ich frage mich, was bewegt dich, in dein Profil zu schreiben, dass du die und die Personengruppen nicht magst? Also weißt du so, ich check's nicht. Das ist ja voll in Ordnung, wenn du da keine Attraction zu hast. Will ich dir überhaupt nicht vorschreiben. Aber warum musst du das offen kommunizieren? Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin wirklich kurz davor zu schreiben, I don't want a normal, boring white person. Yeah. Weißt du so, weil genau diese normal boring white people sind die Leute, die immer schreiben, ich möchte bitte was Normales, Vanilla.
Ja, ja. Nee. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ich weiß nicht genau, ob es jetzt irgendwie in Hamburg oder München oder so, ob er anders ist, aber ich habe das Gefühl, so, das ist auch so ein bisschen so diese Berliner Unverbindlichkeit, wo man überhaupt sich nicht gar keine Mühe gibt.
Ist überall.
So. Aber ich glaube auch, das ist wahrscheinlich so ein Großstadt.
Es sind Leute, die das Gefühl haben, sie müssen eigentlich nicht mehr Teil der Konversation sein. Weil sie ist ja eigentlich, so weißt du, so white gays, no shade, aber haben es halt geschafft, sich so ein bisschen an so die weiße Cis-Norm anzupassen über die Jahre. Es gab natürlich total viele Kämpfe früher, aber inzwischen gibt es einfach voll viele Leute, die denken so, ach, wir müssen ja jetzt überhaupt nichts mehr machen, wir müssen ja gar nicht mehr reflektieren. Und so, doch, du musst reflektieren.
Ja.
Und Gespräch ist immer wichtig. Immer. Und gerade wenn es um sexuelle Sachen geht, das ist so sensibel. Unsere Körper sind so sensibel, unsere Körper sind so subjektiv. Und wie viele Leute ich getroffen habe, die denken, es ist total okay, wenn sie den Kink haben, einen irgendwie eine Ohrfeige zu geben oder so beim Sex, dass es so ohne Konversation vorher einfach mal so passieren kann. Und ich bin so, ich drehe mich zurück und schlag die Person zurück, weil, also sorry, aber that's not how it goes. Have a conversation.
Das ist ja unglaublich.
Ja.
Yeah. Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber es ist absurd.
Nein, natürlich, es ist zum Lachen. Wie absurd.
So unfassbar. Wieso? Ich meine, ja, aber das ist, aber ich glaube, so ein bisschen, das ist ja auch so meine Lieblingsthese. Ich glaube auch so, dass so Kommunikation bei uns, also ich glaube, es gilt nicht nur für die queere Szene, aber da auch das große Problem ist, glaube ich. Also,
aber auch in der straighten Welt.
Aber auch, das meine ich
genau
auch, das,
diese,
auch in der straighten
genau
Welt.
Diese
so,
Leute.
Das ist so, dass man dann irgendwie so unangenehme Themen vermeidet, ja. Irgendwie so, also dass man so überhaupt nicht so in der Lage ist, auch mal so über Dinge zu reden, die dann nicht so angenehm für dich sind.
Und dass so Dominanzmuster so als gegeben wahrgenommen werden. Irgendwie, dass irgendwie so, der Mann ist nur dominant, die Frau nicht, der Top ist dominant, die Bottom nicht und so. Das sind so Sachen, die werden so von voll vielen Leuten so als gegeben angesehen. Und ich bin so, nee.
Sag mal, und weil wir das Thema auch schon angeschnitten haben, was ich ja auch mal ganz spannend finde, ist so, nicht immer, aber oft schon spannend finde, ist ja auch diese ganze Debatte so um Non-Binary, also Geschlechterverschiebung oder beziehungsweise, dass man das jetzt nicht mehr so definiert, so in eine Schublade. Findest du die, findest du die Debatte gut, angenehm, also oder wie erlebst du so diese Debatten, die da so geführt werden?
Das ist also ja, die Debatten finde ich furchtbar.
Okay.
Also, die meisten Debatten finde ich furchtbar. Im öffentlichen Raum, was da gerade passiert, ist ekelhaft.
Weil es so klischeemäßig ist oder was? Oder
nein, so? weil da Leute wortführend sind, die nichts mit dem Thema zu tun haben.
Okay.
Und das ist einfach peinlich und es ist wirklich von mir, also von öffentlichen Medien und von großen Medienkonzernen, die eigentlich das besser wissen müssten.
Ja, also du meinst so Alice Schwarzer oder so? Oder wen
ja,
meinst du?
Wer auch ja. immer, aber auch ja. so ein großes, so irgendwie einen Spiegel oder so, also als Konzern, weißt du, so als Haus, muss es einfach besser wissen, wie über bestimmte Sachen geschrieben wird und wie reißerisch Themen und Headlines sein können. Ich weiß, ihr wollt eure Zeitungen verkaufen, weil ihr gerade den Bach runtergeht, aber ihr müsst auch respektvoll umgehen mit Leuten, bei denen es lebensnotwendig ist, weißt du?
Absolut, ja klar.
Und
ja.
Deswegen finde ich die Debatten total problematisch. Es gibt so, weißt du, es gab so ein Format, ich habe jetzt ich sag das jetzt nicht, weil ich nicht genau die richtigen Fakten kenne, aber es werden einfach immer mehr auch zum Beispiel Transpersonen in Medien eingeladen, und dann, um dann daraus eine Debatte zu machen, ob das jetzt, eine Meinungsfrage über die Transrealität zu schaffen. Und es ist so, es ist total absurd. Du zweifelst gerade an, öffentlich, ob die Lebensrealität von Personen, also so Relevanz hat. Und ich bin so, das ist wie absurd. Das ist ekelhaft. Das ist richtig, richtig, das ekelt mich richtig, richtig doll an.
Stimmt, ja.
Das macht mich richtig sauer. Deswegen, die Debatte finde ich schwierig. Im öffentlichen Raum, die Debatte innerhalb der Community finde ich wahnsinnig wichtig und voll schön. Und ich hoffe, da kommt mehr nach draußen, weil das ist so liberating, wie schön es ist.
Ja.
Und ich habe auch so Gespräche mit meiner Mutter zum Beispiel, sie ist eine cis-hetero-Frau, weil es damals auch noch nicht andere Definitionen gegeben hat, aber sie hat immer schon auch eher einen Tomboy-Butch-Style gehabt und ist so eine krasse Power-Person und so. Und wir haben voll oft so Gespräche so, ey, wenn sie heute jünger wäre, würde sie vielleicht auch nochmal anders diese Gender-Ideen für sich definieren und so, weil es einfach total schön ist, sich davon zu lösen, von so einer Idee von du bist Mann oder Frau und musst dich so und so verhalten. Also ich glaube, Mann und Frau ist ja überhaupt nicht das Problem, sondern es sind die engen Kategorien und Schubladen, in denen die
Leute,
Binaritäten eigentlich drin sind.
Genau, sich verhalten sollen.
Genau.
Halt so. Ja, ja.
Das ist halt so lächerlich.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da ist so ein bisschen, also naja gut, ist das vielleicht sehe ich es auch zu positiv, aber vielleicht ist ein bisschen was ins Rollen gekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also, oh nein, nicht zu positiv.
Also es ist schon, also man merkt es ja irgendwie auch, ne? So. Ich finde zum Beispiel immer ganz, ja gut, das ist eine banale Aussage jetzt, aber ich finde zum Beispiel immer ganz schön, dass man ja auch immer mehr so, in der S-Bahn sieht man dann irgendwie Jungs, die glaube ich jetzt gar nicht schwul sind oder so, aber die dann einfach irgendwie einen Rock anhaben und dann irgendwie bunte Fingernägel und so, ne? Und wo ich dann denke, hey cool, der ist jetzt vielleicht gar nicht schwul oder so, sondern also findet das einfach jetzt gut, sich dazu, ja, aus diesen Rollenmustern zu befreien. Und das finde ich auch total schön.
Finde ich auch super schön, finde ich auch super wichtig. Ich hoffe, das passiert immer mehr. Und gleichzeitig muss ich auch da nochmal sagen, dass auch für die Zuhörerschaft, die vielleicht sowas macht, seid trotzdem vorsichtig, wie ihr mit der queeren Community umgeht, weil für euch ist das etwas, was ihr performativ darstellen könnt. Mhm. Und für viele Leute ist das Lebensrealität und die können, das ist deren, so sind sie.
Stimmt,
und
guter
die,
Punkt,
ja. Die Diskriminierungserfahrungen, die sie dadurch machen, sind natürlich nochmal, gehen viel näher an die eigene Existenz, als wenn du dich morgens einfach anders anziehen
absolut,
kannst.
Absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das Frustrierende auch, dass das ja auch in Berlin ja auch echt ein Thema ist, weil ich finde ja immer so ganz interessant, es gibt ja immer so ein Widerspruch so von hey und Berlin und wir sind so offen und so cool und so, was ja Berlin auch ist, aber der Alltag sieht dann von manchen Leuten echt anders aus. Ja, ne? Und das finde ich immer so ein bisschen so, weil ich dann denke, okay, wenn ich selber, nur weil ich jetzt irgendwie so, so normal rumlaufe, so, aber so das finde ich immer ganz wichtig, das irgendwie auch im Hinterkopf zu haben, weil ich dann denke, hey, das ist nicht so, ich habe gerade daran erinnert, weil ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin und da irgendwie Wohnung suchen und dann hat eine Transperson dann gefragt, so, weil ich wohne in Schöneberg dann irgendwie und die hatte dann ein Angebot von der Roten Insel da so, hey, ist das jetzt eigentlich eine sichere Gegend für eine Transperson halt so. Und ich habe in dem Moment, hey, okay, ich habe dann gedacht, okay, das wäre jetzt so ein Punkt, der mir jetzt gar nicht so einfiele, aber für sie dann schon.
Wahnsinnig wichtig.
Und auch
gerade, wenn wir über Schöneberg reden oder so, was ja auch ein totales Game-Mecker ist und ich liebe es auch dort zu sein, weil es so geschichtsträchtig ist in Berlin. Aber da sind auch ganz viele Leute aus der Community, schwule Männer, die ein totales Problem haben mit Personen, die zum Beispiel sich femininer geben oder trans sind oder was auch immer. Und das ist halt super, super schlimm. Also so, weil du eigentlich denkst, hier ist mein Tribe. Und dann gehst du dahin.
Das stimmt.
Und dann
merkst
du, oh, mir wird total viel Hass.
Ja, aber das führt, glaube ich, so ein bisschen darauf zurück, was du vorhin gesagt hast, dass es so, also halt auch in der Community dann so, auch einfach Vorurteile, althergebrachtes Denken so gibt, so, das finde ich ja eigentlich immer ganz besonders frustrierend. Ich finde, wenn es von außen kommt, ist immer ein Thema, aber in der Community selber denke ich so, oh Gott, komm Leute, ey, das ist irgendwie echt so.
Aber gleichzeitig denke ich mir immer, wir sind so viele Leute, Individuen, die so viel Trauma durchlebt haben. Also ich meine so, weißt du, das Trauma von Personen, die sich vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren geoutet haben
war
ein anderes. Das Trauma
stimmt.
Von Personen, die durch die ganze HIV-AIDS-Krise gegangen sind,
Ist
einfach nochmal ganz anders.
Das
so,
stimmt.
Wir laufen so alle mit so unseren Traumapäckchen rum und dann wird erwartet von uns, dass wir so die ganze Zeit wach sind. Und ich glaube gerade auch so, was so Therapie angeht oder so, meine Generation ist sehr, sehr offen und nah an so therapeutischen Mitteln und Hilfe und aber so eine ältere Generation zum Beispiel nochmal wieder anders.
Stimmt, ja.
Und dabei ist es eigentlich total wichtig, dass wir das alle irgendwie, dass wir da alle so ein bisschen auch zur Traumabewältigung machen.
Ja, stimmt. Naja gut, man hofft irgendwie, dass nicht neue Traumata entstehen, so, aber gut, ich meine, es ist halt irgendwie die Hoffnung, die man so hat, aber es ist irgendwie. Lee, danke, dass du da warst. Es war ganz schön, ganz spannend. Dankeschön. Aber jetzt, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, aber trotz alledem so nächste Projekte.
Ja.
Oder worauf du hinweisen magst, kannst, willst. Was kannst du denn den HörerInnen empfehlen?
Ich bin jetzt auf Festivaltour im Sommer. Ihr könnt es auf meiner Website finden.
Okay. Ist einfach leaning.com oder so? Leaning?
This is leaning.com.
This is leaning.com.
Okay. Da könnt ihr meine ganzen Festivaltermine finden. Ich habe auch meine eine Vino draußen, die ist auch in meinem Online-Shop, auch auf der Website. Okay. Ich arbeite gerade an einer Serie, von der ich euch noch nicht weiter erzählen kann, aber die kommt wahrscheinlich nächstes Jahr raus. Da freue ich mich ganz doll, da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil sie wird geil.
Aber kannst du sagen, wo die dann erscheint?
Das für ich glaube, ich darf noch nicht so
reden. Ah, du darfst nicht so reden, okay,
genau.
Verstehe.
Und
Somewhere,
ihr werdet sehen. Und ich habe an einer sehr spicy EP geschrieben über Sex. Und wann die rauskommt, weiß ich nicht. Wie sie rauskommt, weiß ich nicht. Aber sie wird geil und ihr könnt euch drauf freuen.
Okay, also stay tuned sozusagen.
Stay tuned.
Super, hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja?
Das war so schön.
Alles Gute dir. Ja? Bis dann. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Queer as Berlin. Der Diversity Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.